Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Heute geht es um den sittlichen Charakter der menschlichen Handlungen und ganz besonders und im Speziellen um die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen. Dazu haben wir einen Experten am Telefon. Es ist Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Grüß Gott nach Osnabrück, Professor Balkenhol.
Einen schönen guten Tag, Herr Dornis.
In der Nummer 367 des Kompendiums steht die Antwort auf diese Frage oder sagen wir der Versuch einer Antwort auf diese Frage, welche sind die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen, sehr kompakt und gebündelt, wie wir das gewohnt sind vom Kompendium. Da steht nämlich wörtlich, der sittliche Charakter menschlicher Handlungen hängt von drei Quellen ab, vom gewählten Objekt, also davon, ob ein wahres oder ein nur scheinbares Gut gewählt wird, von der Absicht des handelnden Subjekts, das heißt vom Ziel, das mit der Handlung angestrebt wird, und von den Umständen der Handlung einschließlich ihrer Folgen. Ein typischer Kompendium-Text, aufgeschlüsselt und etwas ausführlicher, steht das im Großen Katechismus in den Punkten 1749 bis 54. Und dann gibt es auch noch zwei Kurztexte in den Punkten 1757 und 58. Wir wollen uns heute insbesondere konzentrieren auf die Ausführungen des Katechismus in den Punkten 1749 bis 54. Und dazu haben Sie ein paar Gedanken vorbereitet, Professor Balkenhol. Darauf sind wir gespannt.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, hier steht, die Freiheit macht den Menschen zu einem sittlichen Subjekt. Ein bisschen eigenartig ausgedrückt. Was ist damit gemeint? Die Freiheit ist natürlich ein hohes Gut, an welches der Mensch als Mensch hat, welches dem Menschen geschenkt ist. Nur, die Freiheit ist ja im menschlichen Leben sehr oft behindert. Es gibt ja eigentlich nur in begrenzter Weise die menschliche Freiheit. Die menschliche Freiheit ist ja begrenzt. Einmal durch das Naturgesetz, dem wir blindlings unterworfen sind. Dann ist die Freiheit in weiterer Hinsicht begrenzt. Sie ist begrenzt, insofern sie auch eine zeitliche Dimension hat. Mit der Willensfreiheit können wir nur eben mit unserem Willen etwas bewirken, welches die Zukunft betrifft, nur in die Zukunft hinein. Was die Vergangenheit des Menschen anbetrifft, da können wir mit der Freiheit wenig machen. Da können wir nichts zurücknehmen oder ändern, was sich einmal abgespielt hat. Auch insofern ist die Freiheit begrenzt. Und die Freiheit ist begrenzt in Beziehung zu den Mitmenschen. Sie ist also auch nicht nur relativ, auch relational. Und sie entfaltet sich in mitmenschlichem Miteinander. Das muss man vorweg sagen. Das heißt also, wenn die Freiheit den Menschen zu einem sittlichen Wesen macht, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, zum sittlichen Subjekt, dann weiß man nicht so richtig, was da gemeint ist. Das erinnert so ein bisschen an Schopenhauer, der sagte, es ist nichts leichter, als sich so auszudrücken, dass kein Mensch es versteht. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man sowas so fremdwörtlich liest, macht den Menschen zu einem sittlichen Subjekt, einen Menschen, der in Verantwortung in Begegnungen und Beziehungen mit anderen steht und insofern Achtung sowohl vor den Mitmenschen als auch vor sich selber hat und in seiner Beziehung zu Gott steht. Das sind die drei wesentlichen Beziehungen, in denen der Mensch lebt. Und insofern ist auch die Freiheit in dieser dreifachen Weise zu gebrauchen. Also einmal die Beziehung des Menschen zu sich, dann zu den Mitmenschen und zu Gott. Das sind die wesentlichen Relationen, in denen der Mensch steht. Und wenn er mit sich selbst verstritten ist, dann ist er auch verstritten zu den Mitmenschen. Und das ist die Wurzel des Verstrittenseins des Menschen zu Gott. Das muss man grundsätzlich sagen. Es wäre schön gewesen, wenn das auch so in dem Katechismus hier stünde. Vielleicht steht das ja doch mal später in einer Neufassung. Könnte ja sein. Und dann steht hier weiter, wenn er, der Mensch ist ja wohl gemeint, bewusst handelt, ist der Mensch sozusagen der Vater seiner Handlungen. Ja, da haben wir auch in einem Satz wieder so viel stehen, dass wir ein bisschen versuchen müssen, das zu erörtern. Wenn der Mensch bewusst handelt, wie kann er sonst noch handeln? Das Unbewusste ist im Menschen ja sehr häufig die Quelle der eigentlichen menschlichen Handlungen. Und es gibt ja auch das Unbewusste im Menschen als eine Realität, sogar als Realität Gottes im Menschen. Das Bewusstsein ist ja nicht die einzige Qualität, die der Mensch hat. Als Bewusstsein bezeichnen wir ja doch wohl Verstand und Wille. Wertvolle Kräfte, die dem Menschen geschenkt sind. Was wollen wir denn ohne Verstandeseinsicht und ohne Willensentschluss machen? Wir können ja froh sein, dass diese Qualitäten vom Schöpfer uns geschenkt sind, als Schöpfungswirklichkeit, die wir allerdings gestalten müssen. Und es sind nicht die einzigen Kräfte, die der Mensch hat. Verstand und Wille haben im menschlichen Leben dienende Funktion. Ich sage es nochmal, dienende Funktion und sage nicht beherrschende Funktion. Mit dem Willen kann der Mensch etwas setzen, was sogar gegen die Einsicht ist, gegen den Verstand. Shakespeare hat das so wunderbar ausgedrückt, ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Und mal später mal nachgucken, wo das denn steht. Ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Dessen ist der Mensch fähig. Er kann mit seinem Willen Dinge setzen, die sogar gegen das bessere Wissen durchgesetzt werden. Und es kann auch sein, dass der Mensch in seinem Willen bestimmt ist und nicht von der Verstandeseinsicht. Die Welt als Wille und Vorstellung, das war das Hauptwerk von Schopenhauer, den wir eben schon mal gehört haben. Da war der Wille die Laterne in der Hand und leuchtete nur das an, was er wollte. Das ist die Wille. Und heute haben wir eine voluntaristische Tendenz in unserer gesamten Gesellschaft. Der Wille scheint die Hauptkraft des Menschen zu sein. Die Verstandeseinsicht ist aber dem Willen vorgelagert. Der Wille sollte nur das wollen, nur das erstreben, was von der Verstandeseinsicht vorgegeben ist. Wer das wusste, war schon Aristoteles, war vor ihm schon Platon. Platon hat ja seine Philosophie in den Dialogen des Sokrates gekleidet. Und Aristoteles hat die Philosophie weitergeführt und hat sie wissenschaftlich in Bücher, kann man fast sagen, in Traktate gefasst. Also, das wusste schon Aristoteles und Platon, diese Säulen des abendländischen Geistes, darf ich wohl sagen. Und hier hatte die Verstandeseinsicht den Primat. Und der Wille hatte das zu tun, was die Einsicht vorgab. Und ich sagte eben, Verstand und Wille haben dienende Funktionen. Es kann einem einerseits sein, dass der Mensch vom Willen sozusagen besessen ist, das wäre eine besondere Fehlform oder bestimmt ist. Der Wille macht, wenn er vom gesamten Kräftefeld der Person abgelöst wird, auch von der Mitte des Menschen abgelöst wird, von der Herzensmitte, wie Augustinus es bezeichnet, dann macht der Wille hart. Wenn der Verstand abgelöst wird von den anderen Kräftefeldern der Person, dann macht der Verstand den Menschen kalt. Kälte und Härte sind aber nun Zustände, die der Mensch nicht anstreben sollte. Der kalte Mensch, der verstandeskalte Mensch und der willensharte Mensch wird zum Beispiel nicht geliebt. Und seine Fähigkeit zu lieben ist beeinträchtigt. So viel Mühe er sich geben mag, mit dem Verstand alleine kann der Mensch nicht lieben. Mit dem Willen alleine kann er auch nicht lieben. Der Wille kann zwar solche Tätigkeiten setzen, befehlen, die als Erweise der Liebe gelten sollen. Aber er kann nicht die Liebe hervorbringen, wenn sie denn nicht vorhanden ist. Und er kann mit dem Willen alleine nicht lieben, mit dem Verstand alleine auch nicht. Der Wille hat die Funktion, etwas durchzusetzen. Das ist wohl richtig. Der Verstand hat die Funktion, etwas zu erleuchten. Das ist auch richtig. Aber Augustinus hat schon gewusst, dass Verstand und Wille allein dem Menschen nicht dienen können. Und er sagte ja auch immer, rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott, so Augustinus. Und er hat immer und immer wieder jene Stellen des Neuen Testamentes zitiert, wo die Liebe eine Bedeutung hat, zum Beispiel ausgegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen. Dort steht nicht ausgegossen ist der Geist Gottes in unserem Willen oder in unserem Verstand, in unsere Herzen. Und so insofern hat Augustinus, ja doch, das kann man doch wohl sagen, hat Augustinus den Menschen neu gesehen. Neu nun auch nicht, das Neue Testament gibt es doch vor. Und Aristoteles, das ist doch auch schon, und Platon, das wollen wir doch auch schon sehen. Aber er hat die eigentliche Mitte des Menschen neu erschlossen, das können wir sagen. Und die eigentliche Mitte des Menschen ist die kardiale Mitte. Hekardia ist griechisch, heißt nämlich das Herz. Wir haben heute viele kardiale Erkrankungen, die tatsächlich die Mitte des Menschen betreffen. Und es gibt ja auch philosophische Richtungen und psychologische Richtungen, die versuchen, umfassend zu erhellen, was denn damit gemeint ist. Also, wenn der Mensch bewusst handelt, ist der Mensch, steht hier zum Glück noch sozusagen, der Vater seiner Handlungen. Ich würde sagen, wenn der Mensch in seiner Mitte heraus, wie Augustinus es auch sagt, handelt, in der Herzensmitte, dann ist er verbunden mit sich, mit den Mitmenschen und mit Gott. Dann ist Gott der Vater seiner Handlungen. Und so müsste es ja auch sein, denn Gott ist ja doch der Vater des Menschen, wenn wir die Aussagen des Neuen Testamentes ernst nehmen und die Aussage Jesu ernst nehmen. Wenn ihr betet, so sprecht, Vater unser, da sagt er zu seinen Jüngern, er sagt, das ist das unser Vater. Er sagt nicht nur, das ist mein Vater, der im Himmel ist. Das ist auch ein Wort Jesu, ganz ohne Zweifel. Er sagt aber, es ist unser Vater. Und er sagt es der ersten christlichen Gemeinde. Das sind nämlich seine Jünger. Sagt der Vater unser, so sollen sie beten. Das ist unser Vater. Jesus sagt, das ist mein Vater, aber auch euer Vater. Weil die Menschen ja mit Jesus zusammen Brüder sind. Wir sprechen ja so gerne im Christentum von der Brüderlichkeit. Und das ist auch gut so. Und insofern ist Gott unser Vater. Gott Vater müsste der Vater der Handlungen des Menschen sein. Und die neue Psychologie, mindestens seit 150 Jahren, hat ja auch gemerkt, dass es nicht nur das Bewusstsein gibt, dass der Mensch auch im Unbewussten lebt. In der Romantik haben wir das. In der romantischen Psychologie taucht es auf. Und zwar sehr deutlich auf. In der Dichtung taucht es auf. In der Lyrik taucht es auf. Es taucht auch in der Prosa auf.
Welches sind die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Und wir hören Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück.
Und dann haben wir mit der Entdeckung der Tiefenpsychologie auch von der wissenschaftlichen Seite hier einen Zugriff getan zu jener Wirklichkeit, die ja Augustinus schon vor Augen hatte, wenn er sagte, wenn er die eigentliche Mitte des Menschen ansprach, rastlos ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Und von dieser Herzensmitte muss der Mensch geprägt sein. Und seine sittlichen Handlungen müssen eben auch aus der Herzensmitte heraus erwachsen. Aber nicht ohne Verstand und Wille zu vernachlässigen. Verstand und Wille haben bei den sittlichen Handlungen des Menschen eine dienende Funktion. Wer wollte denn darauf verzichten? Das müssen wir doch auch schon mal sagen. Aber wenn der Mensch von seinem Willen geprägt ist, dann haben wir es mit dem Willensmenschen zu tun. Und wenn wir im täglichen Leben mit den Menschen zusammenleben und der Willensmensch ist, wie geht er denn vor? Der hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, starke Ellenbogen. Mit denen verschafft er sich sein Recht und mit denen verschafft er sich seine Geltung hinsichtlich der Mitmenschen. Und mit dem kalten Verstand, mit dem kann er auch umgehen, der Mensch, der beherrscht wird von Verstand und Willen. Es ist derjenige, der mit den Kräften des Herzens, Augustinus, nicht viel anzufangen weiß. Ich sage es noch einmal, der weder lieben kann, noch geliebt wird. Er ist eigentlich einsam. Er lebt in sich und er kreist auch nur um sich. Ein alter Kaiser hat ja schon gesehen, dass die Seele des Menschen, so meinte er, wie ein Kreisel um sich kreist. Marc Aurel war das, ein Philosoph unter den Kaisern. Und seine Frau hatte ja dann die kaiserlichen Geschäfte übernommen. Da wurde er sich nicht viel drum zu kümmern. Er konnte dann Philosophie machen. Die kaiserlichen Amtsgeschäfte machten dann seine Frau, die er übrigens sehr, sehr verehrt hatte und die das auch konnte. Und er hatte Entdeckungen gemacht. Er entdeckte, dass die Seele des Menschen ein Kreisel sei, der nur um sich selbst drehte. Da wusste man doch nicht, dass die Erde sich um sich drehte. Da wusste Marc Aurel schon, dass die Seele des Menschen sich um sich drehte. Und seine Frau Faustina, die Ältere war das. Faustina, die Ältere, hat dann die Amtsgeschäfte gemacht. Und Faustina die Jüngere, das war die Frau des Nachfolgers von Marc Aurel, die hat dann zu Ehren dieser Faustina der Älteren ein Mädchenstift gegründet, wo verwahrloste und arme Mädchen gepflegt und eine Bildung bekamen, von der Straße weggeholt und hat aus ihnen ordentliche Menschen gemacht. Vermutlich war auch hier christlicher Einfluss schon vorhanden. Ich will nicht aufschließen, möchte das sogar annehmen. Weil immerhin, das war die Faustina, die Jüngere. Und die Faustina, die Ältere, die machte die Abendsgeschäfte von Marc Aurel. Und Marc Aurel, der sagte, die Seele des Menschen, die dreht sich nur um sich herum. Und wenn der Mensch vom Verstand und Willen allein geprägt ist, dann dreht er sich nur um sich herum. Dann ist er nicht mehr bezogen auf den Mitmenschen und auf Gott. Und auf sich selber übrigens auch nicht. Sodass wir sagen können, der sinnliche Charakter der menschlichen Handlungen liegt darin, dass die eigentliche Mitte des Menschen, von der Augustinus ja ewig und immer wieder gesprochen hat, Paracelsus übrigens auch, ganz nebenbei gesagt nur, aber diese Linie können wir jetzt hier nicht fortsetzen, die müssen wir vielleicht später mal fortsetzen, wenn wir in die Geschichte der Medizin hineinkommen und dann die Frage stellen, was sind die wirklichen, nicht nur Erfordernisse, sondern auch die wirklichen Entdeckungen der Medizin. Da war Paracelsus, den ich gerade nannte, war da schon sehr weit. Er sprach nämlich von der Liebe des Menschen, die nur den Menschen prägen darf. Und da berührt er sich tatsächlich mit Augustinus und mit unseren Überlegungen. Nämlich, dass diese Mitte des Menschen, die emotional-kardiale Mitte, in welcher Glaube, Hoffnung und Liebe radizieren. Radizieren kommt von Radix, die Wurzel, ihren Wurzelgrund haben. Natürlich müssen Glaube, Hoffnung und Liebe auch durchdrungen sein mit Verstand und Wille, es ist ja wohl klar. Aber alleine mit dem Willen kann der Mensch nicht hoffen, er kann nicht glauben und auch nicht lieben, allein mit dem Willen. Und allein mit dem Verstand kann er auch nicht glauben, nicht hoffen und nicht lieben. Aber diese drei Grundfähigkeiten, sage ich einmal, Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich habe auch gesagt, die Reihenfolge gewählt, Hoffen, Lieben und Glauben. Weil der Mensch mit dem Hoffen anfängt, dann die Grundelemente des Hoffens und das eigentliche Grundelement des Hoffens, der Hoffnung, ist nämlich das Vertrauen. Und das Vertrauen zu sich, zum Mitmenschen und zu Gott, das befähigt ihn, angstfrei zu leben. Wenn dieses Vertrauen gestört wird und nachhaltig gestört wird, dann gerät der Mensch in die Neurose. Neurose heißt ja eigentlich nur, dass die Beziehung des Menschen zu sich, zu den Mitmenschen und auch zu Gott nachhaltig gestört wird, gestört ist. So, und das Gleiche gilt ja nicht nur für die Hoffnung, sondern auch für den Glauben. Nietzsche hat es gesehen. Der hat ja hinter Vorhänge und Fassaden zu blicken gewusst. Auch wenn er vom Unglauben sprach, der kalt macht, so Nietzsche, der Unglaube, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. So Nietzsche. Er sagt, das Kennzeichen des Unglaubens. Er, Nietzsche, dem man so den Unglauben nachgesagt hat, das war ein, ich sage das jetzt mal so, ein atheistisch gläubiger Mensch, Nietzsche. Er hat gesehen, was das Wesen des Unglaubens ist. Er macht kalt. Entschuldigung. Er macht kalt. Und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Also nach der Ehre. Die war seiner selbst. Das ist das Kennzeichen, das erste Kennzeichen des ungläubigen Menschen. Vielleicht hat Nietzsche sogar recht, wenn er das Kennzeichen des ungläubigen Menschen heraushebt. Macht kalt. Gucken sich die ungläubigen Menschen an und zwingt nach Gloria zu schmachten. Umgekehrt ist das Kennzeichen des gläubigen Menschen, er hat Herzenswärme und er ist frei vom Prestige, von Prestigegehabe, weil er ausgerichtet ist auf Gott, weil Gott die Ehre gebührt, nicht die Mitmenschen und er selbst. So dass wir nach diesem kleinen Ausflug, den wir hier auch in der Geschichte gemacht haben, ja wohl sehen können. Wenn wir den Satz jetzt hier nochmal vorlesen aus dem Gedicht, aus dem Katechismus: Wenn er bewusst handelt, ist er sozusagen der Vater seiner Handlungen. Das müssen wir natürlich erklären und vielleicht auch ein bisschen korrigieren. Nicht wahr? Gott ist der Vater der Handlung des Menschen. Und es ist nicht nur das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist Verstand und Wille. Das Unbewusste ist die Mitte des Menschen und noch das absolut Unbewusste. Das hat Aristoteles entdeckt. Das absolut Unbewusste. Und er geht noch tiefer. Und er sagt, es gibt auch eine vegetative Seele. Und das ist das Allertiefste, was der Mensch hat. Vegetative Seele. Können wir uns heute nichts mehr darunter vorstellen. Und doch können wir uns was darunter vorstellen. Wir haben nämlich heute vegetative Störungen. Wenn der Mensch zum Beispiel nicht schlafen kann, dann ist das die tiefste Störung, die der Mensch haben kann. Wir sagen eine vegetative Störung. Weil das Vegetative im Menschen in Unruhe geraten ist. Und dann sagt Aristoteles ein Wort, welches eher philosophisch als, eher theologisch oder philosophisch als, wir wissen nicht, ist philosophisch oder theologisch, beides. Er sagt, dass Gott bis in die vegetative Seele des Menschen einwirkt. Gott ist das Vegetative im Menschen. So Aristoteles. Da ist ja doch was Wahres dran. Wir sagen ja, dass ein gutes Gewissen, ein sanftes Ruhekissen ist. Und das Gewissen durchdringt den Menschen bis in die Tiefe seiner Seele, bis in das absolut Unbewusste, das Vegetative. Wenn wir uns ein Drittel des Tages dem Schlafe überlassen, dann leben wir vegetativ. Und der Traum im Schlaf ist ja auch das absolute Unbewusste, hängt damit zusammen. Und wenn der Mensch nun tatsächlich nicht mehr schlafen kann, dann ist die allertiefste Schicht des Menschen in Aufruhr geraten. So dass wir also sagen können, wir haben nicht nur oben Verstand und Wille, die polar aufeinander bezogen sind, wir haben auch sozusagen eine senkrechte. Oben die Transzendenz, also Gott für den gläubigen Menschen, der in der Mitte des Menschen eine Wirklichkeit hat. Glauben, Hoffnung und Lieben bestimmt die Art des Hoffens, die Art des Glaubens und des Liebens bestimmt und noch tiefer einwirkt bis in das absolut Unbewusste des Menschen, in das Vegetative, von dem Aristoteles sagte, die vegetative Seele. Und dann sagt er, mit der vegetativen Seele sind wir mit dem Heiligen und Göttlichen verbunden. Er sagt nicht mit der Verstandeseinsicht, mit dem Willen, das wusste er auch schon. Aristoteles, sind wir mit dem Heiligen und Göttlichen verbunden. Er sagt, mit der vegetativen Seele. Und wenn der Mensch hier gestört ist, dann ist das eine vegetative Störung, dann ist das eine tiefe Störung, die tiefste Störung, die es geben kann im Menschen. Und dann hat sich die Therapie darauf zu richten heute, wie diese Störung behoben werden kann. Und Augustinus, den ich eben schon nannte, der ja die Mitte des Menschen in das Blickfeld seiner Forschungen gebracht hat, er wusste das auch. Die Mitte des Menschen ist bestimmt durch Gewissen und Gemüt, wo Hoffen, Lieben und Glauben ihren einigenden Zusammenhang haben und ihren Wurzelgrund haben. Und noch tiefer ist eben die vegetative Seele, das Vegetative oder das absolut Unbewusste, wovon der Mensch häufig stärker geprägt wird als durch andere Kräfte. Wir haben ja auch die Kräfte, dass wir die sinnlichen Wahrnehmungen und die Antriebe, das teilen wir zum größten Teil mit dem Tier. Auch hier gibt es eine Polarität. Vorgegeben sind die Sinne und aufgrund der sinnlichen Wahrnehmungen setzen wir uns in Bewegung, sind also die Bewegungsantriebe. Und oben im Menschen sozusagen oben, der Verstand und der Wille, da ist auch der Verstand vorgegeben und der Wille sollte dann hier sozusagen die Instanz sein, die das ausführt, was der Verstand vorgibt. Und es sollte so sein, dass der Wille nicht gegen den Verstand arbeitet. Und wenn wir heute den Menschen unserer Zeit angucken, dann ist er nicht nur in der Tiefe seiner Seele gestört, dann ist er sogar gestört in der Beziehung zwischen Verstand und Willen. Und diese Störung des Menschen, die müssen wir heute in der pastoralen Wirklichkeit zu beheben versuchen. Vor allen Dingen müssen wir die Innerlichkeit des Menschen, die kardinale Mitte, zu heben versuchen. Und viele Forscher sind allen Ernstes davon überzeugt, dass diese kardinale Mitte, in der Hoffen, Lieben und Glauben ihre Einheit haben und ihren Ursprung haben, dass auch viele kardiale Erkrankungen davon abhängig sind. Diesen Forschern, diesen Medizinern schenke ich Glauben. Ich bin davon, was übrigens Paracelsus schon sagte, nicht wahr? Das geht schon auf Paracelsus zurück. Und es geht auch zurück auf Augustinus.
In der Katechismus-Sendung ging es heute um die Frage, welches sind die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen? Wir betrachteten Aussagen des Katechismus in den Punkten 1749 bis 54. Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück hat sich heute in einem ersten Teil dieser Frage genähert. Welches sind die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen? Und davon gibt es dann auch einen zweiten Teil. Möchten Sie eine CD von dieser Sendung, dann rufen Sie einfach unseren CD-Dienst an in Deutschland unter der 08328 921 120 oder schauen Sie auf horeb.org ins Tagesprogramm und klicken Sie auf das CD-Symbol. Dann gibt es da auch eine ganz einfache und schnelle Möglichkeit, sich eine CD zu bestellen. Und natürlich können Sie diese Sendung auch in Kürze downloaden in unserem Podcast- und Download-Angebot. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.